From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Priestertumschor der Institute in Ogden und Logan.
Präsident Henry B. Eyring,
erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
We welcome you, brethren.
Wir heißen Sie, Brüder, recht herzlich willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der bei dieser Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit an viele Orte auf der Welt übertragen, wo die Priestertumsträger versammelt sind. Die Musik kommt von einem Priestertumschor der Institute in Ogden und Logan unter der Leitung von Gerald F. Simon, J. Niall Salmon und Alan T. Saunders mit Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor eröffnet diesen Gottesdienst mit dem Lied »See the Mighty Priesthood Gathered«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Raphael E. Pino von den 70ern.
Father Our Heavenly Father,
unser Vater im Himmel, am Anfang dieser Versammlung danken wir dir für die Gelegenheit, die wir haben, hier und auf der ganzen Welt versammelt zu sein. Wir danken dir besonders für deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir für die Einladung, zu ihm zu kommen. Wir danken dir für das wiederhergestellte Evangelium und für einen lebendigen Propheten. Wir bitten dich, unseren geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson und seine Ratgeber zu segnen und das Kollegium der 12 Apostel. Wir bitten dich, mit deinem Geist in dieser Versammlung bei uns zu sein. Wir bitten dich darum, dass wir mehr darüber lernen können, über die Prinzipien und Lehren als Priestertumsträger. Bitte stärke unseren Glauben und unser Zeugnis. Und wir sagen dies im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
The choir will now favor us.
Wir hören nun vom Chor Guide Me to Thee. Nach dem Lied wird Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel zu uns sprechen. Danach hören wir von Elder Stephen E. Snow von der Präsidentschaft der 70er. Nach ihm spricht Bruder Larry M. Gibson, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer.
Heute Abend spreche ich besonders zu den 12- bis 25-Jährigen, die das Priestertum Gottes tragen. Wir denken viel an euch und wir beten für euch. Ich habe schon einmal die Geschichte erzählt, wie unser 4-jähriger Enkel seinen kleinen Bruder heftig schubste. Nachdem sie das weinende Kind getröstet hatte, wandte sich meine Frau Kathy dem 4-jährigen zu und fragte ihn sorgenvoll: Warum schubst du dein Brüderchen? Er sah seine Großmutter an und erwiderte: Mimi, es tut mir leid. Ich habe meinen WDR-Ring verloren und jetzt kann ich nicht mehr das Rechte wählen. Wir wissen, dass ihr euch große Mühe gebt, stets das Rechte zu wählen. Wir haben euch sehr lieb. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, warum ihr gerade zu dieser Zeit auf die Erde gesandt worden seid? Ihr wurdet nicht zur Zeit von Adam und Eva geboren oder als die Pharaonen über Ägypten herrschten und auch nicht während der Ming-Dynastie. Ihr seid jetzt auf die Erde gekommen, 2000 Jahre nach dem ersten Kommen Christi. Das Priestertum Gottes wurde auf der Erde wiederhergestellt und der Herr hat damit begonnen, die Welt auf seine herrliche Wiederkehr vorzubereiten. In diesen Tagen gibt es große Chancen und wichtige Aufgaben. Es sind eure Tage. Mit eurer Taufe habt ihr euren Glauben an Jesus Christus bezeugt. Mit eurer Ordinierung zum Priestertum wurden eure Talente und geistigen Fähigkeiten vermehrt. Eine eurer wichtigen Aufgaben besteht darin, mitzuhelfen, die Welt auf das zweite Kommen des Erretters vorzubereiten. Der Herr hat einen Propheten, Präsident Thomas S. Monson, dazu bestimmt, das Werk seines Priestertums zu leiten. Präsident Monson hat zu euch gesagt: Der Herr braucht Missionare. Jeder würdige und fähige junge Mann soll sich auf eine Mission vorbereiten. Als Missionar zu dienen ist eine Priestertumspflicht. Und der Herr erwartet, dass wir, denen so viel gegeben wurde, diese Pflicht erfüllen. Der Missionsdienst erfordert Opfer. Es gibt immer etwas, was ihr zurücklasst, wenn ihr den Aufruf des Propheten zu dienen folgt. Wer etwas von Rugby versteht, weiß, dass die neuseeländische Auswahl, bekannt als die All Blacks, weil das Team immer ganz in Schwarz aufläuft, die berühmteste Mannschaft aller Zeiten ist. In Neuseeland zu den All Blacks zu zählen, lässt sich in etwa damit vergleichen, dass man im American Football einer Super Bowl-Mannschaft angehört oder im Fußball mit einer Nationalmannschaft an der WM teilnimmt oder sogar BYU Basketball spielt. 1961 war Sidney Going, ein 18-Jähriger, der das aaronische Priestertum trug, im Begriff, eine neue Größe im neuseeländischen Rugby zu werden. Viele glaubten, dass er wegen seines bemerkenswerten Könnens im darauffolgenden Jahr in die Nationalmannschaft berufen werden würde. Mit 19, in dieser entscheidenden Phase seiner vielversprechenden Rugby-Karriere, gab Sid Going bekannt, dass er den Rugby-Sport ruhen lassen werde, um eine Mission zu erfüllen. Einige nannten ihn verrückt, andere nannten ihn töricht. Sie meinten, dass er im Rugby vielleicht nie wieder so eine Chance bekommen würde. Sid kam es jedoch nicht darauf an, was er zurückließ, sondern welche Gelegenheit und welche Aufgaben vor ihm lagen. Er hatte die Priestertumspflicht, 2 Jahre seines Lebens aufzuwenden, um zu verkünden, dass der Herr Jesus Christus tatsächlich existiert und sein Evangelium wiederhergestellt hat. Nichts, nicht einmal die Chance, in der Nationalmannschaft zu spielen und der damit verbundene Ruhm konnten ihn von dieser Pflicht abbringen. Er wurde durch einen Propheten Gottes in die westkanadischen Missionen berufen. Diesen Monat ist es 48 Jahre her, dass Elder Sidney Going mit 19 Neuseeland verließ, um eine Mission für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu erfüllen. Sid hat mir etwas berichtet, was er auf Mission erlebt hatte. Es war schon Abend und er und sein Mitarbeiter wollten sich gerade auf den Heimweg machen. Da beschlossen sie, noch eine weitere Familie zu besuchen. Der Vater ließ sie ein. Elder Going und sein Mitarbeiter gaben Zeugnis vom Erlöser. Die Familie nahm ein Buch Mormon entgegen. Der Vater las die ganze Nacht. In den folgenden 1,5 Wochen las er das Buch Mormon, das Buch Lehre und Bündnisse und die köstliche Perle ganz durch. Einige Wochen später ließ ich die Familie taufen. Eine Mission statt eines Platzes in der neuseeländischen Nationalmannschaft? Sid entgegnete, das Glück, anderen das Evangelium zu bringen, wiegt alles, was man je opfert, bei weitem auf. Wahrscheinlich fragt ihr euch, was aus Sid Going nach seiner Mission geworden ist. Das Wichtigste war eine ewige Ehe mit seiner liebsten Colleen, 5 wunderbare Kinder und eine ganze Schar Enkel. Schon sein Leben lang vertraut auf den Vater im Himmel, hält die Gebote und dient anderen. Und Rugby? Nach seiner Mission wurde Sid einer der besten Mittelfeldspieler in der Geschichte der All Blacks. Er spielte 11 Spielzeiten und war auch viele Jahre lang Mannschaftskapitän. Wie gut war Sid Going? Er war so gut, dass Trainingszeiten und Spielpläne geändert wurden, weil er nicht Sonntag spielen wollte. Sid war so gut, dass die Königin von England ihn für seine Verdienste um den Rugby-Sport auszeichnete. Er war so gut, dass über ihn ein Buch mit dem Titel Super Sid geschrieben wurde. Was wäre gewesen, wenn Sid diese Ehre nach seiner Mission nicht zuteil geworden wären? Eines der größten Wunder im Missionsdienst dieser Kirche ist es, dass Sid Going und Tausende, die in ähnlicher Lage waren, wie er, nicht gefragt haben, was für einen Vorteil ziehe ich aus meiner Mission, sondern was kann ich geben? Eure Mission ist eine heilige Gelegenheit, andere zu Christus zu bringen und bei der Vorbereitung auf das zweite Kommen des Erretters mitzuhelfen. Der Herr hat seit langem über die notwendigen Vorbereitungen für sein zweites Kommen gesprochen. Er erklärte Henoch, Rechtschaffenheit werde ich aus dem Himmel herabsenden und Wahrheit werde ich aus der Erde hervorgehen lassen. Und Rechtschaffenheit und Wahrheit werde ich über die Erde fegen lassen wie eine Flut, um meine Auserwählten von den vier Enden der Erde zu sammeln. Der Prophet Daniel prophezeite, dass das Evangelium in den letzten Tagen bis an die Enden der Erde gelangen würde, wie ein Stein, der ohne Zutun von Menschenhand von einem Berg losbricht. Nephi sprach davon, dass die Heiligen der letzten Tage zwar klein an Zahl, aber überall auf der Erde verbreitet sein würden. Der Herr hat in dieser Evangeliumszeit verkündet, ihr seid berufen, die Sammlung meiner Auserwählten zu Wege zu bringen. Meine jungen Brüder, eure Mission ist eine große Gelegenheit und Verantwortung. Sie ist wichtig für diese verheißene Sammlung und verknüpft mit eurer Bestimmung für die Ewigkeit. Schon seit Beginn der Wiederherstellung haben die führenden Brüder ihren Auftrag, das Evangelium zu verkünden, sehr ernst genommen. Nur 7 Jahre nach Gründung der Kirche wurden 1837 in einer Zeit der Armut und Verfolgung Missionare nach England entsandt, um das Evangelium zu predigen. Innerhalb der nächsten paar Jahre brachten Missionare das Evangelium an die verschiedensten Orte wie Österreich, Französisch-Polynesien, Indien, Barbados, Chile und China. Der Herr hat dieses Werk gesegnet und die Kirche wird überall in der Welt aufgerichtet. Diese Versammlung wird in 93 Sprachen übersetzt. Wir sind dankbar für die 52.225 Vollzeitmissionare, die in über 150 Ländern unterwegs sind. Es vergeht keine Minute, ohne dass irgendwo in der Welt rechtschaffene Missionare Zeugnis vom Erretter ablegen. Überlegt nur, welch geistige Kraft von 52.000 Missionaren ausgeht, die mit dem Geist des Herrn ausgestattet sind und kühn verkünden, dass kein anderer Name noch irgendein anderer Weg oder ein anderes Mittel gegeben wird, wodurch Errettung zuteil werden kann, als nur im und durch den Namen Christi. Den Zehntausenden zurückgekehrten Missionaren, die wir ihr Allerbestes gegeben haben und dies auch weiterhin tun, sagen wir Dank. Die Welt wird auf das zweite Kommen des Erretters in hohem Maß durch das Werk vorbereitet, das der Herr durch seine Missionare vollbringt. Der Missionsdienst ist geistiger Natur. Würdigkeit und Vorbereitung sind entscheidend. Präsident Monson hat gesagt, ihr jungen Männer, ich ermahne euch, bereitet euch auf den Dienst als Missionar vor. Haltet euch sauber und rein und bleibt würdig, den Herrn zu vertreten. Vergesst in den Jahren vor eurer Mission bitte nicht die heilige Aufgabe, die vor euch liegt. Was ihr vor eurer Mission tut, hat großen Einfluss auf die Priestertumsmacht, die ihr auf Mission mitbringt. Bereitet euch gut vor. Präsident Monson sprach darüber, dass sich jeder würdige und fähige junge Mann auf eine Mission vorbereiten soll. Es kommt vor, dass jemand wegen gesundheitlicher Probleme oder aus anderen Gründen nicht auf Mission gehen kann. Ob ihr für den Missionsdienst geeignet seid, könnt ihr mit euren Eltern und dem Bischof klären. Falls ihr nicht in Frage kommt, glaubt bitte nicht, ihr seid weniger wert, was den erhabenen Auftrag angeht, der vor euch liegt. Der Herr ist sehr großzügig zu denen, die ihn lieben, und er wird euch andere Türen öffnen. Einige mögen sich fragen, ob sie zu alt für eine Mission sind. Einer meiner Freunde aus China kam in Kambodscha zur Kirche, als er Mitte 20 war. Er fragte sich, ob er trotzdem eine Mission in Erwägung ziehen sollte. Nachdem er gebetet und mit seinem Bischof gesprochen hatte, wurde er berufen und erfüllte ehrenvoll eine Mission in New York. Wenn ihr Bedenken wegen eures Alters habt, betet und sprecht mit eurem Bischof. Er wird euch beraten. 50% aller Missionare sind in ihrem Heimatland tätig. Das ist gut so. Der Herr hat verheißen, jedermann wird die Fülle des Evangeliums in seiner eigenen Zunge und in seiner eigenen Sprache vernehmen. Ihr werdet durch Prophezeiung berufen und dort eingesetzt, wo ihr am dringendsten gebraucht werdet. Ich treffe gern mit Missionaren in aller Welt zusammen. Als ich neulich in der Australien-Mission Sydney war, wisst ihr, wen ich da getroffen habe? Elder Sidney Going, die Rugby-Legende aus Neuseeland. Er ist jetzt 67 und wieder Missionar, aber diesmal mit einem ausgesuchten Mitarbeiter, Schwester Colleen Going. Er erzählte mir von einer Familie, die sie belehren durften. Die Eltern waren Mitglieder, aber waren viele Jahre lang in der Kirche weniger aktiv gewesen. Elder Going und seine Frau halfen dabei, den Glauben dieser Familie wiederzubeleben. Elder Going erzählte mir, welche Kraft er verspürt hatte, als er neben dem Familienvater am Taufbecken stand und der älteste Sohn, der nun das Priestertum trägt, seinen kleinen Bruder und seine Schwester taufte. Er freute sich sehr, als er sah, wie eine Familie nun geeint nach dem ewigen Leben strebt. Die erste Präsidentschaft hat diese Worte an euch gerichtet. Ihr seid erwählte Geistkinder Gottes, die zu einer Zeit auf der Erde leben, in der es die großartigsten Aufgaben und Möglichkeiten gibt, aber auch die größten Versuchungen. Wir beten für einen jeden von euch, dass ihr das große Werk verrichten könnt, das vor euch liegt, dass ihr würdig und bereit seid, die Verantwortung zu übernehmen, das Reich Gottes zu errichten und die Welt auf das zweite Kommen des Erretters vorzubereiten. Mir gefällt Harry Andersons bildliche Darstellung des zweiten Kommens des Erretters. Sie erinnert mich daran, dass er in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Erstaunliche Ereignisse werden sich auf der Erde und im Himmel zutragen. Diejenigen, die das Kommen des Erretters erwarten, werden nach ihm ausschauen. Er hat verheißen, ich werde kommen. Die Rechtschaffenden werden ihn in den Wolken des Himmels sehen, angetan mit Macht und großer Herrlichkeit mit allen heiligen Engeln. Ein Engel wird seine Posaune ertönen lassen, und die Heiligen werden von den vier Enden der Erde hervorkommen und entrückt werden, ihm zu begegnen. Diejenigen, die geschlafen haben, also die würdigen Heiligen, die gestorben sind, werden ebenfalls hervorkommen, ihm zu begegnen. In der Heiligen Schrift heißt es, der Herr wird seinen Fuß auf den Berg setzen und er wird seine Stimme erschallen lassen und alle Enden der Herde werden sie vernehmen. Meine jungen Brüder, die ihr das Priestertum tragt, ich gebe Zeugnis von der Erhabenheit, dieses herrliche Ereignis, vor allem aber davon, dass es gewiss ist. Der Retter lebt. Er wird auf die Erde zurückkehren. Und sei es auf dieser Seite des Schleiers oder auf der anderen, wir alle werden über sein Kommen uns freuen und dem Herrn dafür danken, dass er uns zu dieser Zeit auf die Erde gesandt hat, um unsere heilige Pflicht zu erfüllen und die Welt auf seine Wiederkehr vorzubereiten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our family grew up in the high desert.
Ich wuchs im Süden Utahs auf, einer öden Gegend hoch über dem Meeresspiegel. Es regnet selten und man kann nur hoffen, dass angesichts der kommenden Sommerhitze genügend Niederschlag fällt. Heute wie damals hofft und betet man dafür, dass es regnet. Und in schlimmen Zeiten fastet man auch dafür. In dieser Gegend erzählt man sich, dass ein Großvater einmal mit seinem 5-jährigen Enkel in der Stadt spazieren ging. Schließlich machten sie in einem kleinen Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße Rast, um eine kalte Limonade zu kaufen. Ein Auto hielt an und der Fahrer, der sich auf der Durchreise befand, ging auf den Großvater zu. Er deutete auf eine kleine Wolke am Himmel und fragte: "Meinen Sie, dass es regnen wird?" "Na, das hoffe ich doch", erwiderte der alte Mann. "Nicht unbedingt um meinetwillen, aber wegen des Jungen. Ich weiß ja, wie Regen aussieht." Hoffnung ist ein Gefühl, das jeden Tag unseres Lebens reicher macht. Sie wird definiert als Gefühl, dass alles gut werden wird. Wer Hoffnung hat, der freut sich sehnlich und mit begründeter Zuversicht auf etwas. Hoffnung ist also ein besänftigender Einfluss, wenn wir voller Zuversicht künftigem entgegenblicken. Manchmal hoffen wir auf etwas, worauf wir nur wenig oder gar keinen Einfluss haben. Wir hoffen auf gutes Wetter, wir hoffen, dass der Frühling bald beginnt, wir hoffen, dass unsere Lieblingsmannschaft den Weltmeistertitel holt oder den Super Bowl gewinnt. Solche Hoffnung macht das Leben interessant, führt jedoch oft dazu, dass man sich ungewöhnlich oder sogar abergläubisch verhält. Mein Schwiegervater, ein großer Sportfan, ist überzeugt, wenn er ein Spiel seiner Lieblingsbasketballmannschaft im Fernsehen nicht anschaut, ist es wahrscheinlicher, dass sie gewinnt. Mit 12 Jahren bestand ich darauf, bei jedem Baseballspiel der Jugendliga dieselben ungewaschenen Socken zu tragen, weil ich so die Hoffnung hatte, wir würden gewinnen. Meine Mutter bestand darauf, sie auf der Veranda hinterm Haus aufzubewahren. Unsere Hoffnung kann aber auch zu Träumen führen, die uns inspirieren und uns dazu bringen, etwas zu tun. Wenn man darauf hofft, bessere Noten zu erzielen, kann man diese Hoffnung verwirklichen, indem man eifrig lernt und offen Opfer bringt. Wenn man hofft, dass die eigene Mannschaft gewinnt, kann diese Hoffnung zu einem besseren Training führen, zu Hingabe, Teamarbeit und schließlich zum Erfolg. Roger Bannister war ein Medizinstudent in England, der eine sehr ehrgeizige Hoffnung hegte. Er wollte als erster eine Meile unter 4 Minuten laufen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts warteten Leichtathletikfans schon lange und sehnsüchtig darauf, dass jemand eine Meile in unter 4 Minuten laufen würde. Im Laufe der Zeit hatten viele Läufer es beinahe geschafft, aber unter 4 Minuten war noch keiner gekommen. Bannister hielt sich an einen ehrgeizigen Trainingsplan und hoffte darauf, sein Ziel zu erreichen und einen neuen Weltrekord aufzustellen. In der Sportwelt bezweifelte manch einer inzwischen, ob die Strecke in weniger als 4 Minuten überhaupt zu schaffen sei. Angebliche Experten vermuteten sogar, der menschliche Körper sei physiologisch gar nicht imstande, über eine so lange Strecke ein so hohes Tempo beizubehalten. Am 6. Mai 1954, einem bewölkten Tag, verwirklichte Roger Bannister seine Hoffnung. Er überquerte die Ziellinie nach 3 Minuten und 59,4 Sekunden und stellte einen neuen Weltrekord auf. Seine Hoffnung, eine Meile in unter 4 Minuten zu laufen, wurde zum Traum. Und diesen erfüllte er sich durch Training, harte Arbeit und Hingabe. Hoffnung kann Träume wecken und uns anspornen, diese zu verwirklichen. Hoffnung allein führt jedoch nicht zum Erfolg. viele gute Hoffnungen wurden nicht erfüllt und sind an den Klippen guter Absichten und Faulheit zerschellt. Als Eltern setzen wir die größten Hoffnungen in unsere Kinder. Wir hoffen, dass sie einmal verantwortungsbewusst und rechtschaffen leben. Solche Hoffnungen werden schnell zunichte gemacht, wenn wir kein gutes Beispiel geben. Hoffnung allein reicht nicht aus, damit unsere Kinder rechtschaffen bleiben. Wir müssen Zeit mit ihnen verbringen, etwa beim Familienabend oder bei sinnvollen Aktivitäten. Wir müssen ihnen beibringen, wie man betet. Wir müssen mit ihnen in den Heiligen Schriften lesen und sie wichtige Evangeliumsgrundsätze lehren. Nur dann ist es möglich, dass unsere größten Hoffnungen wahr werden. Wir dürfen nie zulassen, dass Verzweiflung die Hoffnung vertreibt. Der Apostel Paulus schrieb, man solle seiner Arbeit erwartungsvoll nachgehen. Wenn man Hoffnung hat, wird das Leben reicher und man blickt der Zukunft freudig entgegen. Ob bei der Arbeit oder allgemein im Leben, es ist unumgänglich, dass wir als Heilige der letzten Tage Hoffnung haben. Im Evangelium Jesu Christi ist Hoffnung der Wunsch seiner Jünger, durch das Sühnopfer des Heilands Errettung zu erlangen. Dies ist wahrhaftig die Hoffnung, die wir alle haben müssen. Sie unterscheidet uns vom Rest der Welt. Petrus ermahnte die Nachfolger Christi zu jener Zeit, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, denn nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Unsere Hoffnung auf das Sühnopfer verleiht uns eine ewige Sichtweise. Diese Sichtweise ermöglicht es uns, übers Erdenleben hinaus auf das zu blicken, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Wir brauchen uns nicht von den engen Grenzen einschränken zu lassen, die unstete Gesellschaft vorgibt. Wir können an unsere Familie und alle unsere Lieben gesiegelt, freudig der celestialen Herrlichkeit entgegensehen. Im Evangelium hängt Hoffnung fast immer eng mit Glauben und Nächstenliebe zusammen. Präsident Dieter F. Uchtdorf hat gesagt, Hoffnung ist ein Bein eines dreibeinigen Hockers. Die anderen beiden sind Glauben und Nächstenliebe. Diese drei geben unserem Leben Halt, egal wie rau und uneben die Lage ist, in der wir uns befinden. Der Prophet Moroni schreibt im letzten Kapitel des Buches Mormon, darum muss es Glauben geben. Und wenn es Glauben geben muss, dann muss es auch Hoffnung geben. Und wenn es Hoffnung geben muss, dann muss es auch Nächstenliebe geben. Und wenn ihr keine Nächstenliebe habt, könnt ihr keineswegs im Reich Gottes errettet werden. Auch könnt ihr nicht im Reich Gottes errettet werden, wenn ihr nicht Glauben habt. Auch könnt ihr es nicht, wenn ihr keine Hoffnung habt. Elder Russell M. Nelson hat gesagt, der Glaube ist in Jesus Christus begründet. Hoffnung beruht auf dem Sühnopfer. Nächstenliebe zeigt sich in der reinen Christusliebe. Diese drei Eigenschaften gehören zusammen wie die Adern in einem Kabel und können nicht immer völlig voneinander abgegrenzt werden. Gemeinsam sind sie unser Bindeglied zum celestialen Reich. Ende des Zitats. Nachdem Nephi am Ende seines Berichts über Jesus Christus prophezeit hatte, schrieb er, darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Dieser vollkommene Glanz der Hoffnung, von dem Nephi spricht, ist die Hoffnung auf das Sühnopfer, die ewige Errettung, die uns durch das Opfer des Heilands ermöglicht wird. Diese Hoffnung hat schon immer dazu geführt, dass Menschen Bemerkenswertes zustande gebracht haben. Die Apostel aus alter Zeit reisten weit und gaben Zeugnis von Jesus Christus und letztlich gaben sie in seinem Dienst sogar ihr Leben. In dieser Evangeliumszeit ließen viele Mitglieder der Kirche ihre Heimat zurück. Ihr Herz war voller Hoffnung und Glauben, als sie über die Prärie westwärts ins Salzseetal zogen. 1851 schloss sich Mary Mary Murdoch in Schottland der Kirche an. Sie war eine Witwe von 67 Jahren. Diese kleine Frau war nur 1,40 Meter groß und wog nicht einmal 41 Kilo. Sie hatte 8 Kinder zur Welt gebracht, von denen 2 als Kind verstorben waren. Wegen ihrer Größe nannten ihre Kinder und Enkel sie liebevoll Wee Granny, kleine Omi. Ihr Sohn John Murdoch und seine Frau schlossen sich ebenfalls der Kirche an. 1852 wanderten sie mit ihren beiden Kleinkindern nach Utah aus. Trotz der Not, die seine eigene Familie litt, schickte John 4 Jahre später seiner Mutter die notwendigen Mittel, damit sie zu ihrer Familie nach Salt Lake City kommen konnte. Erfüllt von einer Hoffnung, die ihre Körpergröße weit überstieg, trat Mary mit 73 Jahren die mühsame Reise westwärts nach Utah an. Nachdem sie sicher über den Atlantik gekommen war, schloss sie sich der unglückseligen Handkarrengruppe Martin an. Diese Pioniere machten sich am 28. Juli auf den Weg in den Westen. Was diese Handkarrengruppe durchmachen musste, ist wohl bekannt. Von den 575 Pionieren verstarb fast ein Viertel auf dem Weg nach Utah. Viele weitere wären gestorben, wenn Präsident Brigham Young keine Hilfsmaßnahmen ergriffen und den im Schnee festsitzenden Heiligen Wagen und Vorräte hätte zukommen lassen. Mary Murdoch verstarb am 2. Oktober 1856 in der Nähe des Chimney Rock in Nebraska. Hier erlag sie der Erschöpfung, der Belastung und Drangsal der Reise. Ihr zerbrechlicher Körper konnte den körperlichen Strapazen, denen die Heiligen ausgesetzt waren, einfach nicht standhalten. In ihren letzten Lebenszügen dachte sie an ihre Familie in Utah. Die letzten Worte dieser treuen Pionierin lauteten: "Sagt John, dass ich mit dem Blick nach Zion gestorben bin." Mary Murray Murdoch ist beispielhaft für die Hoffnung und den Glauben so vieler Pioniere, die die mutige Reise in den Westen antraten. Die geistigen Reisen, die wir heutzutage bestreiten, erfordern nicht weniger Glauben und Hoffnung als die der Pioniere von damals. Wir sind zwar mit anderen Schwierigkeiten konfrontiert, aber der Kampf ist nicht leichter. Ich bete darum, dass unsere Hoffnung dazu führen, dass unsere rechtschaffenen Träume in Erfüllung gehen. Ich bete besonders darum, dass unsere Hoffnung auf das Sühnopfer unseren Glauben stärkt, unsere Nächstenliebe vertieft und unseren Blick auf unser zukünftiges, ewiges Leben lenkt. Mögen wir alle diesen vollkommenen Glanz der Hoffnung haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Einer meiner Söhne wollte im Alter von 12 Jahren Kaninchen züchten. Wir bauten Käfige und erwarben von einem Nachbarn ein großes männliches und 2 weibliche Kaninchen. Ich hatte ja keine Ahnung, worauf ich mich da einließ. Nach kurzer Zeit war unser Schuppen zum Bersten mit kleinen Kaninchen gefüllt. Jetzt ist mein Sohn erwachsen und ich muss zugeben, dass ich darüber staunte, wie dieses Wachstum im Zaum gehalten wurde. Ein Nachbarshund drang hin und wieder in den Schuppen ein und dezimierte die Herde. Ich war jedoch sehr davon berührt, wie mein Sohn und seine Brüder die Kaninchen behüteten und beschützten. Und jetzt sind sie als Ehemann und Vater würdige Priestertumsträger, die ihre eigene Familie lieben, stärken und behüten. Mit großer Freude beobachte ich, wie ihr, die jungen Männer vom aaronischen Priestertum, eure Mitmenschen, auch eure Angehörigen und die Mitglieder eures Kollegiums behütet, unterstützt und stärkt. Ich habe euch sehr gern. Vor kurzem war ich dabei, als ein 13-jähriger junger Mann als Präsident des Diakonskollegiums eingesetzt wurde. Danach schüttelte der Bischof ihm die Hand und sprach ihn mit Präsident an. Er erklärte den Kollegiumsmitgliedern, dass er ihn Präsident nenne, um zu unterstreichen, wie heilig seine Berufung sei. Der Präsident des Diakonskollegiums sei einer von nur 4 Brüdern in der Gemeinde, die Schlüssel innehaben, die ihn erlauben zu präsidieren. Mit diesen Schlüsseln werde er gemeinsam mit seinen Ratgebern unter der Inspiration des Herrn das Kollegium führen. Dieser Bischof wusste, welche Kraft von einer Präsidentschaft ausgehen kann, die von einem Präsidenten geführt wird, der heilige Schlüssel innehat und ausübt. Später fragte ich den jungen Mann, ob er bereit sei, über dieses großartige Kollegium zu präsidieren. Er antwortete: "Ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, was der Präsident des Diakonskollegiums zu tun hat. Können Sie es mir erklären?" Ich sagte ihm, dass ihm eine wunderbare Bischofschaft und gute Berater helfen würden, ein erfolgreicher und tüchtiger Priestertumsführer zu werden. Ich wusste, sie würden die heiligen Schlüssel der Präsidentschaft, die er innehatte, achten. Dann stellte ich ihm eine Frage: "Glaubst du, dass der Herr dir diese wichtige Berufung anvertrauen würde, ohne dass er dir auch die nötige Führung gibt?" Er dachte nach, dann sagte er: "Woher kann ich sie bekommen?" Wir unterhielten uns ein wenig und dann erkannte er, dass er Führung in den Heiligen Schriften, den Worten der lebenden Propheten und durch Antwort aufs Gebet finden würde. Nun wollten wir eine Schriftstelle suchen, die ihm als Ausgangspunkt dienen konnte, die mit seiner neuen Berufung verbundenen Aufgaben kennenzulernen. Wir schlugen Abschnitt 107 des Buches Lehre und Bündnisse auf, Vers 85. Dort steht, dass der Präsident des Diakonskollegiums mit den Kollegiumsmitgliedern zu Rate sitzt und sie ihre Pflichten lehren soll. Wir stellten fest, dass sein Kollegium keine Klasse ist, sondern ein Ratsgremium junger Männer und dass sie einander unter der Leitung des Präsidenten stärken und erbauen sollen. Ich sagte ihm, dass ich darauf vertraute, dass er ein herausragender Präsident sein werde, der sich auf Inspiration vom Herrn verlassen und seine heilige Berufung groß machen werde, indem er den anderen Diakonen ihre Pflichten klar macht. Dann sagte ich, nun weißt du, dass du die Diakonen ihren Pflichten unterweisen sollst. Kennst du diese Pflichten? Und wieder schlugen wir die heiligen Schriften auf und lasen. Erstens, ein Diakon ist bestimmt, über die Kirche zu wachen und ein ortsständiger geistlicher Diener für die Kirche zu sein. Da die Familie die Grundeinheit der Kirche ist, ist die wichtigste Einrichtung, in der ein Träger des aaronischen Priestertums diese Pflicht erfüllen kann, das eigene Zuhause. Er leistet Priestertumsunterstützung für Vater und Mutter, die die Familie führen. Er wacht auch über seine Brüder und Schwestern, über die jungen Männer in seinem Kollegium und über die anderen Mitglieder der Gemeinde. Zweitens, ein Diakon unterstützt den Lehrer in allen seinen Pflichten in der Kirche, wenn es die Umstände erfordern. Wir kamen zu dem Schluss, dass ein Diakon, um den Lehrern bei deren Pflichten behilflich sein zu können, diese auch kennen muss. Aus den Heiligen Schriften konnten wir rasch über ein Dutzend Pflichten, die zum Lehreramt gehören, herausarbeiten. Wie nachhaltig würde es doch jeden jungen Mann und seinen Vater, seine Berater und andere beeinflussen, wenn er es genauso machte wie dieser, die Heiligen Schriften aufschlagen und selbst herausfinden, worin seine Pflichten bestehen. Ich vermute, dass es viele von uns überraschen und inspirieren würde, was wir dort finden. In dem Buch Pflicht vor Gott sind die Pflichten des aaronischen Priestertums vernünftig zusammengefasst. Es ist eine große Hilfe bei der geistigen Entwicklung. Bitte macht beständig davon Gebrauch. Drittens, die Diakone und Lehrer sollen außerdem warnen, erläutern, ermahnen und lehren und alle einladen, zu Christus zu kommen. Viele junge Männer meinen, sie würden ihre ersten Erfahrungen als Missionar sammeln, wenn sie 19 Jahre alt werden und in die Missionarsschule kommen. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass das schon lange vorher beginnt. Der Herr möchte, dass jeder Träger des aaronischen Priestertums alle Menschen einlädt, zu Christus zu kommen, angefangen bei der eigenen Familie. Um diesem jungen Präsidenten deutlich zu machen, dass er und nur er der präsidierende Beamte im Kollegium ist, schlug ich vor, dreimal die erste Pflicht zu lesen, die in Lehre und Bündnisse 107, Vers 85 genannt wird. Er las, über 12 Diakone präsidieren. Über 12 Diakone präsidieren. Ich fragte, was sagt der Herr dir persönlich über deine Pflicht als Präsident? Naja, meinte er, mir sind während unseres Gesprächs ein paar Sachen eingefallen. Ich glaube, der Vater im Himmel möchte, dass ich über 12 Diakone präsidiere. Es kommen aber nur 5 und einer kommt nur ab und zu. Wie kommen wir also auf 12? Ich muss sagen, dass ich diese Schriftstelle noch nie so ausgelegt hatte, aber dann wurde mir bewusst, dass er heilige Schlüssel besitzt, die ich nicht habe. Ein 13-jähriger Diakonskollegiumspräsident brachte mir etwas darüber bei, dass jemand, der die heiligen Schlüssel der Präsidentschaft innehat, die Macht erhält, Offenbarung zu empfangen, und zwar unabhängig von Intellekt, Statur und Alter. Ich erwiderte, das weiß ich nicht. Was meinst du? Und er meinte, wir müssen herausfinden, wie wir ihn dazu bringen, dass er regelmäßig kommt. Es gibt noch 2 andere Jungen, die zu unserem Kollegium gehören, aber nicht kommen. Ich kenne sie nicht einmal. Vielleicht kann ich mich mit einem anfreunden, und meine Ratgeber könnten sich um die anderen kümmern. Wenn sie alle kämen, wären wir 7. Aber wo bekommen wir noch 5 weitere her? Das weiß ich nicht, antwortete ich. Aber wenn der Vater im Himmel möchte, dass sie dabei sind, dann weiß er es. Dann müssen wir als Präsidentschaft und im Kollegium darüber beten, was wir machen sollen. Dann erkundigte er sich, bin ich für alle Jungen in unserem Gemeindegebiet verantwortlich, die im Diakonsalter sind, auch wenn es keine Mitglieder sind? Voller Bewunderung sagte ich, ist dein Bischof in den Augen des Herrn nur für die Mitglieder der Gemeinde verantwortlich oder für alle Menschen, die im Gemeindegebiet wohnen? Dieser junge, ortsständige, geistliche Diener verstand, worum es geht. Er erkannte, dass jeder Diakon, Lehrer und Priester die Aufgabe hat, über die Kirche zu wachen und alle einzuladen, zu Christus zu kommen. Wenn ich an die großartigen jungen Männer und Damen in der Kirche denke, fällt mir eine Schriftstelle ein, die Moroni gegenüber Joseph Smith zitiert hat. Sie besagt, dies sei noch nicht erfüllt, werde es aber bald sein. Ich zitiere, danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure jungen Männer haben Visionen. Was diesem jungen Präsidenten so plötzlich in den Sinn kam, war eine Vision davon, wie der Vater im Himmel sich dieses Kollegium vorstellt. Es war die Offenbarung, die er brauchte, um die aktiven Mitglieder seines Kollegiums zu stärken, diejenigen, die Schwierigkeiten hatten, zu retten und alle einzuladen, zu Christus zu kommen. Der hat inspiriert, fasste er Pläne, wie er den Willen des Herrn ausführen wollte. Der Herr brachte diesem jungen Präsidenten bei, dass Priestertum bedeutet, dass man sich um andere kümmert und ihnen dient. Es ist so, wie unser lieber Prophet Präsident Thomas S. Monson erklärt hat. Das Priestertum ist nicht so sehr ein Geschenk, sondern vielmehr ein Auftrag zum Dienen, das Vorrecht, jemandem aufrichten zu können und die Möglichkeit, anderen ein Segen zu sein. Dienen ist die wahre Grundlage des Priestertums. Der Dienst am Nächsten, wie der Erretter es uns vorgelebt hat. Ich bezeuge, dass dies sein Priestertum ist, dass wir in seinem Auftrag stehen und dass er allen Priestertumsträgern gezeigt hat, wie man treu im Priestertum dient. Ich fordere alle Kollegiumspräsidentschaften auf, sei es im Lehrer-, Priester- oder Diakonskollegium, regelmäßig miteinander Rat zu halten, zu studieren und zu beten, um den Willen des Herrn für ihr Kollegium zu erfahren und dann hinzugehen und ihn auszuführen. Verwendet das Buch Pflicht vor Gott, um die Mitglieder eures Kollegiums ihre Pflicht zu lehren. Ich fordere jedes Kollegiumsmitglied, das all seine Priestertumspflichten lernt und sie rechtschaffen erfüllt, auf, seinen Kollegiumspräsidenten zu unterstützen und bei ihm Rat zu suchen. Ich lege einem jeden hier nahe, diese besonderen jungen Männer so zu sehen, wie der Herr sie sieht, nämlich als tüchtige Helfer bei der Errichtung und Festlegung seines Reiches hier und jetzt. Ihr wunderbaren jungen Männer, tragt das aaronische Priestertum, das Johannes der Täufer wiederhergestellt und auf Joseph Smith und Oliver Cowdery in der Nähe von Harmony in Pennsylvania übertragen hat. Zu eurem Priestertum gehören heilige Schlüssel, die allen Kindern des Vaters im Himmel die Tür öffnen, um zu seinem Sohn Jesus Christus zu kommen und ihm zu folgen. Dafür wird gesorgt durch das Evangelium der Umkehr und der Taufe, durch Untertauchen zur Sündenvergebung, die wöchentliche Abendmahlshandlung und den Dienst von Engeln. Ihr seid fürwahr geistliche Diener und müsst jederzeit und überall reine, würdige und treue Priestertumsträger sein. Warum? Hört euch die Worte unserer ersten Präsidentschaft an, die sie an jeden von euch gerichtet hat in Pflicht vor Gott. Ich zitiere, du hast die Vollmacht, die heiligen Handlungen des aaronischen Priestertums zu vollziehen. Du wirst den Menschen, mit denen du zu tun hast, ein großer Segen sein. Der Vater im Himmel setzt sehr großes Vertrauen in dich und hat eine wichtige Mission für dich, die du erfüllen sollst. Ich weiß, dass diese Worte wahr sind und bete darum, dass ein jeder hier ebenfalls dieses Zeugnis erlangt. Das sage ich alles im heiligen Namen dessen, dessen Priestertum wir tragen, nämlich Jesu Christi. Amen.
The choir and the congregation will now.
Der Chor und die Versammelten singen nun Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied wird Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu uns sprechen. Im Anschluss daran habe ich das Vergnügen, zu Ihnen zu sprechen.
Es war einmal ein Mann, der sein Leben lang davon geträumt hatte, eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer zu machen. Er träumte davon, durch Rom, Athen und Istanbul spazieren zu gehen. Er sparte jeden Cent, bis er genügend Geld für die Fahrkarte beisammen hatte. Da seine Mittel knapp waren, nahm er einen zusätzlichen Koffer mit, der mit Dosenbohnen, Crackern und Getränkepulver gefüllt war. Davon ernährte er sich jeden Tag. Er hätte liebend gern die vielen Freizeitangebote auf dem Schiff wahrgenommen. Fitnesstraining in der Sporthalle, Minigolf spielen oder im Pool schwimmen. Er beneidete alle, die sich Filme anschauten oder Vorführungen und kulturelle Darbietungen besuchten. Und wie sehr sehnte er sich doch danach, nur ein klein wenig von dem fantastischen Essen, das er auf dem Schiff sah, zu kosten. Jede Mahlzeit schien ein Festmahl zu sein. Aber der Mann wollte so wenig Geld ausgeben, dass er auf dies alles verzichtete. Er konnte die Städte sehen, die er schon so lange hatte besuchen wollen, aber den größten Teil der Reise verbrachte er in seiner Kabine, wo er seinen kargen Proviant verzehrte. Am letzten Tag der Kreuzfahrt fragte ihn ein Besatzungsmitglied, an welcher der Abschiedspartys er teilnehmen wollte. Erst da erfuhr der Mann, dass nicht nur die Abschiedsparty, sondern fast alles auf dem Kreuzfahrtschiff, das Essen, die Unterhaltung, all die Freizeitangebote im Preis für den Fahrschein inbegriffen war. Zu spät erkannte der Mann, dass er sich mit weit weniger zufrieden gegeben hatte, als ihm zugestanden hätte. Dieses Gleichnis wirft die Frage auf, begnügen wir uns als Priestertumsträger mit weniger, als uns zusteht, wenn es um die heilige Macht, die Gaben und Segnungen geht, auf die alle, die das Priestertum Gottes tragen, Anspruch erheben können? Wir alle wissen, dass das Priestertum viel mehr ist als nur eine Bezeichnung oder ein Titel. Der Prophet Joseph Smith hat erläutert, dass das Priestertum ein immerwährendes Prinzip ist und mit Gott von Ewigkeit her existiert hat, wie es auch in aller Ewigkeit existieren wird. Ohne Anfang der Tage und Ende der Jahre hat den Schlüssel der Gotteserkenntnis inne. Ja, durch das Priestertum wird selbst die Macht des Göttlichen kundgetan. Die Segnungen des Priestertums übersteigen unsere Vorstellungskraft. Diejenigen, die das melchisedekische Priestertum tragen und treu sind, können die Auserwählten Gottes werden. Sie werden vom Geist geheiligt, sodass sich ihr Körper erneuern wird und können letztlich alles, was der Vater hat, empfangen. Dies mag schwer zu begreifen sein, dennoch ist es wunderbar und ich bezeuge, dass es wahr ist. Dass der Vater im Himmel den Menschen mit dieser Macht und Verantwortung betraut, bekundet seine große Liebe zu uns und lässt erahnen, was uns als Söhne Gottes im nächsten Leben möglich sein wird. Dennoch lässt unser Verhalten zu oft darauf schließen, dass wir dieses Potenzial bei weitem nicht ausschöpfen. Wenn wir zum Priestertum befragt werden, können viele von uns eine korrekte Definition zitieren, aber im Alltag weist möglicherweise nur wenig darauf hin, dass unsere Erkenntnis über das Niveau eines einstudierten Textes hinausgeht. Brüder, wir stehen vor einer Entscheidung. Wir können uns mit einer kümmerlichen Erfahrung als Priestertumsträger zufrieden geben und uns mit weniger abfinden, als tatsächlich für uns vorgesehen ist. Oder wir können uns an einem üppigen Festmahl geistiger Möglichkeiten und allumfassender Segnungen des Priestertums laben. Wie können wir unser Potenzial ausschöpfen? Die Worte, die in den Heiligen Schriften niedergeschrieben sind und die bei der Generalkonferenz gesprochen werden, sind nicht dazu da, gelesen oder angehört zu werden. Wir sollen sie auf uns beziehen. Zu oft besuchen wir eine Versammlung und nicken mit dem Kopf. Vielleicht lächeln wir sogar wissend und zustimmend. Wir notieren ein paar Punkte und sagen uns vielleicht, das werde ich machen. Aber irgendwo zwischen dem Hören, dem Erstellen einer Erinnerungsnotiz auf dem Smartphone und dem tatsächlichen Handeln stellt sich unser Tu-es-Schalter auf die Position später. Brüder, sorgen wir doch dafür, dass wir unseren Tu-es-Schalter auf die Position jetzt stellen. Wenn Sie in den Heiligen Schriften lesen und mit ganzem Sinn und Herzen den Worten der Propheten lauschen, wird der Herr Ihnen eingeben, wie Sie das Ihnen verbürgte Recht als Priestertumsträger ausschöpfen können. Lassen Sie keinen Tag verstreichen, ohne die Eingebungen des Heiligen Geistes zu befolgen. Erstens, lesen Sie das Benutzerhandbuch. Wenn Sie den modernsten und teuersten Computer der Welt besäßen, würden Sie ihn dann nur als Schreibtischdekoration verwenden? Der Computer sieht vielleicht beeindruckend aus. Er bietet viele verschiedene Funktionen. Aber erst, wenn Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam lesen, lernen, mit der Software umzugehen und den Computer einschalten, können Sie von all diesen Funktionen auch profitieren. Für das heilige Priestertum gibt es ebenfalls ein Benutzerhandbuch. Verpflichten wir uns doch, die Heiligen Schriften und die Handbücher konzentrierter und zielgerichteter zu lesen. Beginnen wir damit, dass wir erneut die Abschnitte 20, 84, 107 und 121 im Buch Lehre und Bündnisse lesen. Je eingehender wir uns mit dem Zweck, dem Potenzial und der praktischen Anwendung des Priestertums befassen, desto mehr wird uns die Macht des Priestertums in Erstaunen versetzen. Und der Geist wird uns lehren, wie wir auf diese Macht zugreifen und sie zum Wohle unserer Familie, der Gesellschaft und der Kirche nutzen können. Als Mitglieder der Kirche legen wir zu Recht großen Wert auf weltliche Bildung und berufliche Weiterentwicklung. Wir wollen und wir müssen in Wissenschaft und Handwerk hervorragende Leistungen erbringen. Ich möchte Sie loben, weil Sie eifrig danach streben, eine gute Ausbildung zu erlangen und ein Fachmann auf Ihrem Gebiet zu werden. Und ich bitte Sie, auch auf dem Gebiet der Lehren des Evangeliums ein Fachmann zu werden. Vor allem in der Lehre des Priestertums. Wir leben in einer Zeit, in der die Heiligen Schriften und die Worte neuzeitlicher Apostel und Propheten leichter zugänglich sind als je zuvor in der Geschichte der Welt. Daher ist es unser Recht, aber auch unsere Pflicht und Aufgabe, ihre Lehren aufzunehmen und zu begreifen. Die Grundsätze und Lehren des Priestertums sind himmlisch und erhaben. Je eingehender wir uns mit der Lehre und dem Potenzial befassen und dem praktischen Zweck des Priestertums Rechnung tragen, desto mehr wird sich unsere Seele erweitern, unser Verständnis vertiefen und wir werden erkennen, was der Herr für uns bereithält. Zweitens, trachten Sie nach den Offenbarungen des Geistes. Ein sicheres Zeugnis von Jesus Christus und seinem wiederhergestellten Evangelium erlangt man nicht durch Wissen allein. Vielmehr ist persönliche Offenbarung notwendig, die gefestigt wird, wenn Evangeliumsgrundsätze ehrlich und hingebungsvoll in die Tat umgesetzt werden. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, das Priestertum sei ein Kanal, über den der Allmächtige begonnen hat, am Anfang der Erschaffung dieser Erde seine Herrlichkeit zu offenbaren und über den er sich den Menschenkindern bis zur gegenwärtigen Zeit weiter offenbart hat. Wenn wir diesen Kanal der Offenbarung nicht nutzen wollen, begnügen wir uns mit weniger, als uns als Priestertumsträger zusteht. Da gibt es beispielsweise diejenigen, die glauben, aber nicht wissen, dass sie glauben. Sie haben durch die sanfte, leise Stimme im Laufe der Zeit immer wieder Antworten erhalten, aber diese Inspiration erscheint Ihnen so gering und unbedeutend, dass Sie sie nicht als solche erkennen. Dies hat zur Folge, dass Sie sich durch Zweifel davon abhalten lassen, Ihr Potenzial als Priestertumsträger auszuschöpfen. Offenbarung und Erzeugnis empfängt man nicht unbedingt mit erdrückender Wucht. Viele erlangen ein Zeugnis ganz allmählich, Schritt für Schritt. Manchmal geht diese Entwicklung so unmerklich vor sich, dass man sich kaum an den genauen Moment erinnern kann, als man tatsächlich wusste, dass das Evangelium wahr ist. Der Herr gibt uns Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. In mancher Hinsicht ist unser Zeugnis wie ein Schneeball, der mit jeder Umdrehung größer wird. Wir beginnen mit einer kleinen Menge Licht, und wenn es nur der Wunsch ist, zu glauben. Nach und nach hält Licht fest an Licht. Und wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht, und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag, wenn wir zur gegebenen Zeit von seiner Fülle empfangen. Überlegen Sie einmal, wie herrlich es ist, dass wir über unsere irdische Einschränkung hinauskommen können, dass die Augen unseres Verständnisses aufgetan werden und wir aus himmlischen Quellen Licht und Erkenntnis empfangen. Als Priestertumsträger steht es uns zu, nach persönlicher Offenbarung zu trachten und zu lernen, wie wir durch das sichere Zeugnis des Heiligen Geistes selbst die Wahrheit erkennen können. Trachten wir doch aufrichtig nach dem Licht persönlicher Inspiration. Bitten wir den Herrn innig, uns den Funken Glauben in Sinn und Seele zu entfachen, der uns befähigt, das göttliche Wirken des Heiligen Geistes für unsere konkrete Situation, für unsere Herausforderungen und Priestertumspflichten zu empfangen und zu erkennen. Drittens, finden Sie Freude am Dienst im Priestertum. Im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn als Flugkapitän hatte ich auch die Aufgabe, Piloten zu prüfen und auszubilden. Dazu gehörte auch, erfahrene Piloten zu schulen und zu testen, damit sichergestellt war, dass sie das notwendige Wissen und Können besaßen, um die wunderbaren großen Flugzeuge sicher und geschickt zu bedienen. Ich stellte fest, dass es Piloten gab, die selbst nach vielen Jahren des Fliegens nie die Begeisterung dafür verloren hatten, in die Atmosphäre aufzusteigen, den düsteren Banden der Erde zu entkommen zu sein und auf lachenden silbernen Flügeln durch den Himmel zu tanzen. Sie liebten den Klang des rauschenden Windes, das Brummen der kraftvollen Motoren und das Gefühl, eins zu sein mit dem Wind und eins mit dem dunklen Himmel und den Sternen da oben. Ihre Begeisterung war ansteckend. Es gab auch einige wenige, die ihre Arbeit völlig mechanisch zu verrichten schienen. Sie beherrschten die Systeme und die Handhabung des Flugzeugs, aber die Freude daran, dort zu fliegen, wo nie die Lerche, nicht einmal der Adler flog, war irgendwo auf der Strecke geblieben. Sie hatten auf ihren Flügen über Meere und Kontinente das ehrfürchtige Staunen über einen glühenden Sonnenaufgang über die Schönheit von Gottes Schöpfung verloren. Wenn sie die offiziellen Anforderungen erfüllten, erhielten sie von mir die Zulassung. Aber sie taten mir auch leid. Vielleicht wollen Sie sich einmal fragen, ob Sie als Priestertumsträger Ihre Arbeit nur mechanisch verrichten, tun, was erwartet wird, aber nicht die Freude erleben, die Sie dabei empfinden sollten. Wer das Priestertum trägt, hat reichlich Gelegenheit, die Freude zu verspüren, die Ammon zum Ausdruck gebracht hat. Haben wir also nicht großen Grund, uns zu freuen? Wir sind Werkzeuge in den Händen des Herrn gewesen, um diese große und wunderbare Werk zu verrichten. Darum lasst uns frohlocken im Herrn. Ja, wir wollen uns freuen. Brüder, Unsere Religion ist eine Religion der Freude. Es ist ein großer Segen, das Priestertum Gottes tragen zu dürfen. In Psalmen lesen wir: Wohl dem Volk, das ich dich als König zu feiern weiß. Herr, sie gehen im Licht deines Angesichts. Wir können diese große Freude erleben, wenn wir nach ihr Ausschau halten. Zu oft versäumen wir es, das Glück zu erfahren, das der tägliche praktische Priestertumsdienst mit sich bringt. Manchmal empfinden wir unsere Aufträge als Last. Brüder, ziehen wir doch nicht müde, gequält oder jammernd die Decke über den Kopf. Wir begnügen uns mit weniger, als uns zusteht, wenn wir zulassen, dass weltliche Hemmnisse uns von der übergroßen Freude abhalten, die durch treuen, hingebungsvollen Priestertumsdienst vor allem in den eigenen vier Wänden entsteht. Wir begnügen uns mit weniger, als uns zusteht, wenn wir es versäumen, von dem Festmahl des Glücks, des Friedens und der Freude zu kosten, das Gott jedem, der treu im Priestertum dient, so reichlich gewährt. Ihr jungen Männer, wenn ihr es eher beschwerlich findet, früh zur Kirche zu kommen, um bei der Vorbereitung des Abendmahls mitzuhelfen und dies nicht als Segen betrachtet, fordere ich euch auf, darüber nachzudenken, was diese heilige Handlung für ein Gemeindemitglied bedeuten kann, das vielleicht eine sehr schwierige Woche hinter sich hat. Brüder, wenn Sie meinen, Ihre Bemühungen als Heimlehrer seien wirkungslos, fordere ich Sie auf, mit gläubigem Auge zu erkennen, was der Besuch eines Dieners des Herrn für eine Familie bewirkt, die im Verborgenen viele Probleme hat. Wenn Sie das göttliche Potenzial Ihres Priestertumsdienstes begreifen, wird der Geist Gottes Ihren Herz und Sinn erfüllen und Ihre Augen und Ihr Gesicht werden diesen Geist ausstrahlen. Mögen wir als Priestertumsträger nie so abgehärtet werden, dass wir nicht mehr erkennen, wie wunderbar und erstaunlich das ist, was der Herr uns anvertraut hat. Meine lieben Brüder, mögen wir eifrig danach trachten, die Lehre des heiligen Priestertums zu lernen. Mögen wir unser Zeugnis Zeile um Zeile stärken, indem wir die Offenbarung des Geistes empfangen. Und mögen wir im täglichen Dienst im Priestertum wahre Freude finden. Dann beginnen wir, unser Potenzial und unsere Rechte als Priestertumsträger auszuschöpfen. Und wir werden imstande sein, durch Christus, der uns Kraft gibt, alles zu tun. Davon gebe ich als Apostel des Herrn Zeugnis und ich segne sie im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bin dankbar, mit Ihnen in dieser Versammlung von Gottes Priestertum überall auf der Welt zusammen zu sein. Heute Abend befinden wir uns an vielen verschiedenen Orten und wir stehen in verschiedenen Phasen unseres Dienstes im Priestertum. Dennoch müssen wir trotz unserer verschiedenen Lebensumstände alle eine bestimmte Sache lernen. Wir müssen lernen, welche Pflichten wir im Priestertum haben und wie wir in der Macht wachsen, sie zu erfüllen. Als Diakon habe ich diese Notwendigkeit deutlich verspürt. Ich gehörte zu einem kleinen Zweig der Kirche in New Jersey, an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Ich war in diesem Zweig der einzige Diakon. Mein älterer Bruder war der einzige Lehrer. Er ist heute auch hier. Solange ich dort wohnte, gab es in dem Zweig keinen einzigen Priester. Manchmal gab es dort junge Männer zu Besuch und mein Vater hatte ihm dann die Aufgabe übertragen, Priestertumsdienste zu verrichten und darüber mache ich mir manchmal noch Sorgen.
And Brother Gibson, when I was there, because I'm sure I was living below the
potential that I had. And I even thought of who I could have gone and converted in the neighborhood, but that was a long shot. I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison. And then Petey, he went to prison too. It was a tough neighborhood. While I was still a deacon, my family moved to Utah.
Als ich noch Diakon war, zog meine Familie nach Utah. Dort waren drei großartige Voraussetzungen gegeben, die mein Wachstum im Priestertum beschleunigen sollten. Die erste war ein Präsident, der wusste, wie man mit den Mitgliedern seines Kollegiums zu Rate sitzen soll. Die zweite war tiefer Glaube an Jesus Christus, der zu tiefer gegenseitiger Liebe führte. Die dritte war die gemeinsame Überzeugung, dass das allumfassende Ziel unseres Priestertums darin lag, für die Errettung der Menschen zu arbeiten. Der Unterschied lag nicht darin, dass die Gemeinde etabliert war. Die dortigen Gegebenheiten könnte man überall finden, in jeder Einheit der Kirche, zu der sie gehören. Vielleicht sind diese drei Punkte so sehr Teil ihrer eigenen Erfahrungen im Priestertum, dass sie kaum bemerken. Andererseits ist ihnen möglicherweise nicht bewusst, dass sie wachsen müssen, und sie empfinden diese Hilfen als unnötig. Ich jedenfalls bete darum, dass der Geist mir dabei helfen möge, sie ihnen deutlich und erstrebenswert zu machen. Ich spreche über diese drei Hilfsmittel für das Wachstum im Priestertum, weil ich sie dringend bitten möchte, ihren Wert zu erkennen und sie zu nutzen. Wenn sie das tun, wird sich ihr Dienst zum Besseren wandeln. Wenn sie ihn groß machen, wird ihr Dienst im Priestertum für die Kinder des himmlischen Vaters ein größerer Segen sein, als sie es sich jetzt vorstellen können. Auf den ersten Punkt stieß ich, als ich im Priesterkollegium begrüßt wurde, dessen Präsident der Bischof war. Ihnen mag das wie eine Kleinigkeit vorkommen, aber mir hat es ein Gespür für die Macht im Priestertum vermittelt, das meinen Dienst im Priestertum seitdem verändert hat. Es begann damit, wie er uns führte. Nach meinem Empfinden ist er auf die Ansichten der jungen Priester so eingegangen, als wären wir die weisesten Männer der Welt. Er wartete, bis alle, die etwas sagen wollten, gesprochen hatten. Er hörte zu, und wenn er dann entschied, was zu tun war, kam es mir so vor, als würde der Geist uns und ihm bestätigen, dass seine Entscheidung richtig war. Heute erkenne ich, dass ich spürte, was in den Heiligen Schriften gemeint ist, wenn dort steht, dass der Präsident mit den Mitgliedern seines Kollegiums zu Rate sitzen soll. Als ich Jahre später selbst Bischof war und ein Priesterkollegium leitete, lernten sowohl die Priester als auch ich aus dem, was ich als junger Priester erlebt hatte. 20 Jahre später konnte ich als Bischof sehen, wie wirksam eine Ratssitzung sein kann. Nicht nur in einem Gemeindehaus, sondern auch in den Bergen. Bei einer Aktivität am Samstag hatte sich ein Mitglied unseres Kollegiums über Nacht im Wald verirrt. Soweit wir wussten, war er allein und hatte weder warme Kleidung noch Verpflegung oder einen Unterschlupf. Wir hatten nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg. Soweit ich mich erinnere, haben wir miteinander gebetet und anschließend sagte jeder etwas. Ich hörte aufmerksam zu und die anderen meiner Ansicht nach auch. Nach einiger Zeit stellte sich ein friedliches Gefühl bei uns ein. Ich war überzeugt, dass das verirrte Mitglied unseres Kollegiums irgendwo in Sicherheit und im Trockenen war. Mir wurde klar, was das Kollegium zu tun und zu lassen hatte. Als die Leute, die ihn fanden, die Stelle im Wald beschrieben, wo er sich untergestellt hatte, kam sie mir bekannt vor. Für mich war es ein Wunder, die Macht des Glaubens an Jesus Christus zu erleben. Wie ein Rat von Priestertumsträger, die sich einig sind, dem Mann, der die Priestertumsschlüssel trug, zur Offenbarung verhelfen konnte. An diesem Tag wuchsen wir alle in der Macht des Priestertums. Der zweite Schlüssel zum besseren Lernen liegt darin, jene Liebe füreinander zu empfinden, die aus starkem Glauben erwächst. Ich bin nicht sicher, was zuerst kommt, aber beides scheint immer dort vorhanden zu sein, wo im Priestertum gut und schnell gelernt wird. Joseph Smith zeigte uns das durch sein Beispiel. In den Anfangstagen der Kirche, in dieser Evangeliumszeit, gebot Gott ihm, für Kraft im Priestertum zu sorgen. Er sollte Schulen für Priestertumsträger errichten. Der Herr legte als Bedingung fest, dass zwischen denen, die dort lehren und lernen sollten, Liebe herrschte. Dies sind die Worte des Herrn darüber, wie man einen Ort errichtet, wo im Priestertum gelernt wird und wie dieser für jene ist, die dort lernen sollen. Zitat: Organisiert euch. Errichtet ein Haus des Lernens, ein Haus der Ordnung. Bestimmt unter euch einen zum Lehrer und lasst nicht alle auf einmal Wortführer sein, sondern lasst immer nur einen reden und lasst alle seinen Worten zuhören, sodass, wenn alle geredet haben, alle durch alle erbaut worden sein mögen und ein jeder das gleiche Recht habe. Ende des Zitats. Der Herr beschreibt hier, wovon wir bereits wissen, dass es die Kraft hat, in einer Ratssitzung des Priestertums oder einer Klasse Offenbarung durch den Geist zu ermöglichen. Offenbarung ist die einzige Möglichkeit, wie wir erkennen können, dass Jesus der Messias ist. Dieser Glaube ist die erste Sprosse der Leiter, die wir erklimmen, um die Grundsätze des Evangeliums zu lernen. In Abschnitt 88 des Buches Lehre und Bündnisse hat der Herr in Vers 123 und 124 betont, wie wichtig es ist, einander zu lieben und nicht einander Fehler zu finden. Wer die vom Herrn gegründete Schule des Priestertums betrat, schloss mit erhobenen Händen einen Bund, in den Banden der Liebe Freund und Bruder zu sein. Heute gehen wir nicht mehr so vor, aber überall, wo ich gesehen habe, dass im Priestertum erstaunlich gut gelernt wird, gibt es dieses Band der Liebe. Auch hier habe ich sie sowohl als die Ursache als auch das Ergebnis dessen gesehen, was man Wahrheiten des Evangeliums lernt. Die Liebe lädt den Heiligen Geist ein, bei uns zu sein und die Wahrheit zu bestätigen. Die Freude daran, göttliche Wahrheit zu lernen, lässt im Herzen derer, die gemeinsam lernen, Liebe aufkeimen. Umgekehrt ist es genauso. Streitigkeiten oder Eifersucht verhindern, dass der Heilige Geist uns lehren kann und dass wir Licht und Wahrheit empfangen können. Und die Enttäuschung, die unausweichlich darauf folgt, ist der Same für größere Streitigkeiten und Fehlersucherei unter denen, die ein Lernerlebnis erwartet hatten, das aber nicht eingetreten ist. Ich habe den Eindruck, dass es unter den Priestertumsträgern, die gut zusammenlernen, immer begnadete Friedensstifter gibt. Das kann man sowohl in den Priestertumsklassen als auch in Ratsgremien beobachten. Es ist die Gabe, Gemeinsamkeiten zu finden, wo andere nur Unterschiede sehen. Es ist die Gabe, anderen zu verdeutlichen, dass das, was jemand gesagt hat, ein wichtiger Beitrag war und keine Kritik. Wenn genügend reine Christusliebe herrscht und das Verlangen vorhanden ist, Friedensstifter zu sein, ist Einigkeit im Rat und in den Klassen möglich. Das erfordert Geduld und Demut. Aber ich habe schon erlebt, selbst wenn es Schwierigkeiten gab und die Menschen in Ratssitzungen oder Klassen völlig unterschiedlicher Herkunft waren. Es ist möglich, den hohen Maßstab zu erreichen, den der Herr den Priestertumsträgern gesetzt hat, wie in Kollegien Entscheidungen zu treffen sind. Es ist möglich, wenn großer Glaube und Liebe herrschen und es keine Streitigkeiten gibt. Dies sind die Bedingungen des Herrn, dass er unsere Entscheidung bestätigt, nämlich: Und jede Entscheidung, die von einem dieser Kollegien getroffen wird, muss bei demselben einstimmig sein. Das heißt, jedes Mitglied des betreffenden Kollegiums muss mit dessen Entscheidung einverstanden sein, damit ihre Entscheidungen dieselbe Macht oder Gültigkeit haben wie die anderen. Das dritte Hilfsmittel für das Lehren im Priestertum ist mit der gemeinsamen Überzeugung davon verbunden, warum der Herr uns sein Priestertum anvertraut und uns damit segnet, dass wir es ausüben dürfen. Wir tragen es, um für die Errettung der Menschen zu wirken. Diese gemeinsame Überzeugung verleiht den Kollegien Einigkeit. Schon aus dem Bericht in den Heiligen Schriften, wie wir als Geistsöhne vor unserer Geburt auf die seltene Ehre vorbereitet wurden, das Priestertum zu tragen, können wir etwas über diesen Punkt lernen. Über diejenigen, denen in diesem Leben das Priestertum anvertraut wurde, sagte der Herr, schon ehe sie geboren wurden, erhielten sie mit vielen anderen in der Welt der Geister ihre ersten Unterweisungen und wurden darauf vorbereitet, zu der vom Herrn bestimmten Zeit hervorzukommen und in seinem Weingarten für die Errettung der Menschenseelen zu arbeiten. Zitat Ende. Im Priestertum haben wir alle die Pflicht, für die Seelen der Menschen zu arbeiten. Wir müssen mehr tun, als nur zu lernen, dass dies unsere Pflicht ist. Sie muss uns so tief ins Herz dringen, dass weder die vielen Anforderungen in der Blüte des Lebens noch die Prüfung, die das Alter mit sich bringt, uns davon abbringen können. Vor kurzem besuchte ich einen hohen Priester zu Hause. Er kann nicht mehr zu den Versammlungen unseres Kollegiums kommen. Er lebt alleine. Seine liebe Frau ist verstorben und die Kinder wohnen weit entfernt. Alter und Krankheit schränken seine Möglichkeiten ein, anderen zu helfen. Aber er stemmt noch immer Gewichte, um so viel wie möglich von seiner früheren Körperkraft zu erhalten. Als ich sein Haus betrat, zog er sich mit seiner Gehhilfe hoch, um mich zu begrüßen. Er bat mich, auf einem Stuhl neben ihm Platz zu nehmen. Wir sprachen über den freudigen Umgang im Priestertum. Dann fragte er mich sehr eindringlich, warum bin ich noch am Leben? Warum bin ich immer noch hier? Ich kann überhaupt nichts machen. Ich klärte ihm, dass er etwas für mich tat. Mit seinem Glauben und seiner Liebe richtete er mich auf. Sogar bei diesem kurzen Besuch motivierte er mich, besser sein zu wollen. Dass er unbedingt etwas Bedeutungsvolles tun wollte, hatte mich dazu veranlasst, mich mehr dabei anzustrengen, anderen und dem Herrn zu dienen. Seine traurige Stimme und sein Blick zeigten mir jedoch, dass ich seine Fragen nicht beantwortet hatte. Er fragte sich noch immer, warum Gott ihn leben ließ, obwohl er anderen wegen seiner Behinderung kaum dienen konnte. Auf seine wie immer großherzige Art dankte er mir für meinen Besuch. Als ich mich zum Gehen erhob, kam die Krankenschwester, die jeden Tag für ein paar Stunden zu ihm ging, aus einem anderen Raum herein. Bei unserem vertraulichen Gespräch hatte er mir ein bisschen von ihr erzählt. Sie hatte den größten Teil ihres Lebens unter Heiligen der letzten Tage verbracht, sich aber noch nicht der Kirche angeschlossen. Sie ging voraus, um mich zur Tür zu bringen. Er wies auf sie und meinte lächelnd, sehen Sie, ich kann wohl wirklich nichts machen. Ich habe versucht, sie zur Taufe zu bewegen, aber es hat nichts genutzt. Sie lächelte ihn und mich an. Ich ging hinaus und machte mich auf den Heimweg. Und da wurde mir klar, dass die Antworten auf seine Fragen schon vor langer Zeit in sein Herz gepflanzt worden waren. Dieser tapfere Hohepriester versuchte, seine Pflicht zu tun, wie es ihm in Jahrzehnten als Priestertumsträger beigebracht worden war. Er wusste, dass die junge Frau nur dann durch das Evangelium Jesu Christi die Segnung der Errettung empfangen konnte, wenn sie durch die Taufe ein Bündnis einging. Er war von jedem Präsidenten eines Kollegiums, von den Diakonen bis zu den hohen Priestern gemäß der Bündnisse unterwiesen worden. Und er erinnerte sich an seinen eigenen Eid und Bund, der zum Priestertum gehört. Er hielt ihn noch immer. Er war ein Zeuge und ein Missionar für den Erlöser, wo auch immer das Leben ihn hinführte. Das war tief in seinem Herzen verwurzelt. Er wünschte sich von ganzem Herzen, dass ihr Herz durch das Sühnopfer Jesu Christi und dadurch, dass sie heilige Bündnisse hielt, eine Wandlung erfahren möge. Die Zeit, die er in diesem Leben in der Schule des Priestertums verbracht hat, wird im Vergleich mit der Ewigkeit recht kurz sein. Aber sogar in dieser kurzen Zeit hat er den ewigen Lehrplan verinnerlicht. Wohin auch immer der Herr ihn rufen wird, immer wird er die ewig gültigen Lektionen des Priestertums mit sich tragen. Sie sollten nicht nur die Lektion des Priestertums in diesem Leben eifrig lernen wollen, sondern auch optimistisch sein, was alles möglich ist. Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Möglichkeiten voll ausschöpfen. Vielleicht versagen sich ein paar von uns diesen Möglichkeiten, was der Herr uns in seinem Dienst zu tun heißt. Ein junger Mann verließ sein kleines walisisches Dorf, hörte die Apostel Gottes und schloss sich dem Reich Gottes auf Erden an. Mit den Heiligen segelte er nach Amerika und lenkte einen Planwagen über die Prärie gen Westen. Es gehörte zu seinem Dienst im Priestertum, Land zu roden und den Bau einer Farm vorzubereiten. Er verkaufte die Farm weit unter Wert, um für den Herrn auf eine Mission in die Ödnis zu gehen und sich um seine Schafe zu kümmern. Von dort wurde er auf eine Mission auf der anderen Seite des Ozeans berufen, gerade in jenes Dorf, das er in Armut verlassen hatte, um dem Herrn nachzufolgen. In all dem suchte er nach Möglichkeiten, mit den Brüdern im Priestertum zu lernen. Da er ein unerschrockener Missionar war, ging er in Wales jene Straße entlang, die zur Sommerresidenz eines Mannes führte, der viermal Premierminister von England gewesen war. Er wollte ihm das Evangelium Jesu Christi ans Herz legen. Dieser hochrangige Mann ließ ihn in das Herrenhaus ein. Er hatte am Eton College und an der Universität Oxford studiert. Der Missionar sprach mit ihm über den Ursprung des Menschen, die zentrale Rolle, die Jesus Christus in der Geschichte der Welt einnimmt, und sogar über das Schicksal der Völker. Am Ende ihrer Begegnung lehnte der Gastgeber die Einladung ab, sich taufen zu lassen. Aber als sie sich verabschiedeten, fragte der Führer eines der mächtigen Reiche der Erden den einfachen Missionar: Wo haben Sie sich Ihre Ausbildung angeeignet? Seine Antwort: Im Priestertum Gottes. Vielleicht haben Sie sich einmal gefragt, wie viel besser Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie nur die Möglichkeit gehabt hätten, eine bestimmte Schule zu besuchen. Ich bete, dass Sie erkennen, wie sehr Gott Sie liebt und was für eine großartige Gelegenheit er Ihnen gegeben hat, dass Sie seine Schule besuchen dürfen. Wenn Sie im Priestertum fleißig und gehorsam sind, dann werden Schätze geistiger Erkenntnis auf sie herabgeschüttet werden. Sie werden in der Macht wachsen, dem Bösen zu widerstehen und die Wahrheit zu verkünden, die zur Errettung führt. Sie werden im Glück derjenigen, die sie zur Errettung führen, Freude finden. Ihre Familie wird ein Ort des Lernens werden. Ich bezeuge, dass die Schlüssel des Priestertums wiederhergestellt worden sind. Präsident Thomas S. Monson hat diese Schlüssel inne und übt sie aus. Gott lebt und kennt sie ganz genau. Sie wurden für die Ehre ausgewählt, das Priestertum zu tragen.
In the name of Jesus Christ.
Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Wir haben nun die Ehre, von unserem Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Lied Für der Berge Kraft. Das Schlussgebet spricht dann Elder Joseph W. Citati von den 70ern. Präsident Monson.
We sat here this evening,
als wir heute Abend hier saßen, kurz bevor wir diese wunderbare Versammlung eröffneten, habe ich mich gefragt, ob wir das Gebäude wohl voll kriegen. Wir haben das Gebäude voll gekriegt und auch die Ausweichmöglichkeiten. Und wir sind geistig erbaut worden in diesem gigantischen Gebäude, den ganzen Tag lang bei diesen Konferenzversammlungen. Und auch nun in dieser Priestertumsversammlung. Wie gesegnet sind wir doch, ein gesegnetes Volk. Ich habe lange gebetet und studiert, um herauszufinden, was ich heute sagen sollte. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich habe mir Gedanken gemacht, was sind die Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, womit wir jeden Tag zu kämpfen haben. Und ich dachte, ich sollte einige dieser Punkte heute Abend ansprechen. Einige davon werden eher die jungen Männer betreffen, dann diejenigen im mittleren Alter und dann diejenigen von uns, die schon etwas über das mittlere Alter hinaus sind. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, was das bedeutet. Ich möchte einfach zu Beginn sagen, Brüder, Es ist gut, dass wir uns heute Abend hier versammelt haben. Wir haben wunderbare, zeitgemäße Botschaften über das Priestertum Gottes gehört. Ich bin, genau wie Sie, erbaut und inspiriert worden. Heute Abend möchte ich einiges ansprechen, was mir in letzter Zeit oft durch den Kopf ging und wovon ich das Gefühl hatte, ich soll es Ihnen nahe bringen. Auf die eine oder andere Weise hat alles davon mit der eigenen Würdigkeit zu tun, die erforderlich ist, um die heilige Macht des Priestertums, das wir tragen, empfangen und ausüben zu können. Ich möchte zunächst etwas aus dem Buch Lehre und Bündnisse, Abschnitt 121, vorlesen. Die Rechte des Priestertums sind untrennbar mit den Mächten des Himmels verbunden. Und die Mächte des Himmels können nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden. Dass sie uns übertragen werden können, das ist wahr. Aber wenn wir versuchen, unsere Sünden zu verdecken oder unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn wir auch nur mit dem geringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt oder Herrschaft oder Nötigung auf die Seele der Menschenkinder ausüben wollen, siehe, dann ziehen sich die Himmel zurück. Der Geist des Herrn ist betrübt, und wenn er sich zurückgezogen hat, dann Amen zum Priestertum oder der Vollmacht jenes Mannes. Ende des Zitats. Brüder, diese Worte des Herrn über seine göttliche Vollmacht sind maßgeblich. Es darf kein Zweifel bestehen, welche Verpflichtung dies jedem auferlegt, der das Priestertum Gottes trägt. Wir sind in einer schwierigen Zeit zur Welt gekommen. Der moralische Kompass der Masse hat sich nach und nach auf die Position »Fast alles ist erlaubt« eingestellt. Ich bin lang genug am Leben, dass ich die meisten Wandlungen der gesellschaftlichen Moralvorstellung miterleben konnte. Wo einst die Maßstäbe der Kirche und die der Gesellschaft weitgehend in Einklang waren, trennt uns nun eine weite Kluft, und sie wird immer breiter. In vielen Filmen und Fernsehserien werden Verhaltensweisen gezeigt, die in direktem Widerspruch zu Gottes Gesetzen stehen. Setzen sich dem versteckten oder auch offensichtlichen Schmutz nicht aus, der so oft darin enthalten ist. Viele der heutigen Liedtexte fallen unter die gleiche Kategorie. Die gottlose Ausdrucksweise, die heutzutage so verbreitet ist, wäre vor nicht allzu langer Zeit niemals toleriert worden. Der Name des Herrn wird leider immer wieder missbraucht. Denken wir an eines der 10 Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai offenbarte. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Ende des Zitats. Ich bedauere, dass wir alle einer gottlosen Ausdrucksweise ausgesetzt sind, und ich bitte Sie, keinen Gebrauch davon zu machen. Ich bitte Sie inständig, nichts zu sagen oder zu tun, auf das Sie nicht stolz sein können. Halten Sie sich von Pornografie gänzlich fern. Gestatten Sie sich keinen Blick darauf. Niemals. Sie hat sich als Sucht erwiesen, die sich nur äußerst schwer überwinden lässt. Meiden Sie Alkohol, Tabak und andere Drogen und alle Formen von Sucht, die Sie nur schwer in den Griff bekommen könnten. Was schützt Sie vor Sünde und dem Bösen, das Sie umgibt? Ich behaupte, dass ein starkes Zeugnis vom Erlöser und seinem Evangelium sie sicher durchs Leben geleitet. Lesen Sie das Buch Mormon, wenn Sie das noch nicht getan haben. Ich werde jetzt nicht um Handzeichen bitten, um den Stand zu ermitteln. Wenn Sie es gebeterfüllt lesen und den aufrichtigen Wunsch haben, die Wahrheit zu erfahren, wird der Heilige Geist Ihnen kundtun, dass es wahr ist. Wenn es wahr ist, und dem ist so, dann war Joseph Smith auch ein Prophet und er hat Gott Vater und dessen Sohn Jesus Christus gesehen. Die Kirche ist wahr. Wenn Sie davon noch kein Zeugnis haben, tun Sie alles, was nötig ist, um eines zu erlangen. Es ist unerlässlich, ein eigenes Zeugnis zu haben, denn das Zeugnis anderer bringt Sie nur bis an einen gewissen Punkt. Wenn Sie ein Zeugnis erhalten haben, muss es kraftvoll und lebendig gehalten werden, indem Sie nach den Geboten Gottes leben, regelmäßig beten und die Heiligen Schriften studieren. Gehen Sie zur Kirche. Ihr jungen Männer, nehmt am Seminar oder Institut teil, sofern euch dies offen steht. Sollte es Verfehlungen in Ihrem Leben geben, gibt es immer einen Ausweg. Lassen Sie von der Sünde ab. Sprechen Sie mit Ihrem Bischof, was das Problem auch sein mag. Es kann durch aufrichtige Umkehr behoben werden. Sie können wieder rein werden. Der Herr sagt über diejenigen, die umkehren, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach. Sie sollen weiß werden wie Schnee. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Der Erlöser der Menschheit hat über sich gesagt, er sei in der Welt, jedoch nicht von der Welt. Wir können auch in, aber nicht von der Welt sein, indem wir falsche Vorstellungen und Lehren verwerfen und dem treu bleiben, was Gott geboten hat. Ich habe in letzter Zeit viel über Sie nachgedacht, meine jungen Brüder, die im heiratsfähigen Alter sind. Bislang sich dazu aber noch nicht gedrängt gefühlt haben, zu heiraten. Ich sehe reizende junge Frauen, die gerne heiraten und eine Familie gründen möchten, und doch sind ihre Möglichkeiten beschränkt, weil so viele junge Männer die Ehe aufschieben. Das ist nichts Neues. Frühere Präsidenten der Kirche haben schon viel zu diesem Thema gesagt. Ich möchte Ihnen nur ein, zwei Beispiele nennen, was Sie geraten haben. Präsident Harold B. Lee sagte, wir erfüllen unsere Pflicht als Priestertumsträger nicht, wenn wir das Alter, in dem wir heiraten sollten, überschreiten und uns einer ehrenvollen Ehe mit einer dieser lieben Frauen entziehen. Ende des Zitats. Präsident Gordon B. Hinckley sagte Folgendes. Ich habe herzliches Mitgefühl mit den alleinstehenden Schwestern, die eine Ehe ersehen und sie doch nicht erlangen können. Weit weniger Anteilnahme empfinde ich für die jungen Männer, die nach der Gepflogenheit unserer Gesellschaft das Privileg haben, in dieser Angelegenheit die Initiative zu ergreifen, es aber in vielen Fällen nicht tun. Ende des Zitats. Mir ist bewusst, dass es viele Gründe gibt, warum Sie sich vor dem Schritt in die Ehe scheuen. Falls Sie besorgt sind, ob Sie eine Frau und Kinder finanziell versorgen können, möchte ich Ihnen versichern, dass es keine Schande ist, wenn ein Paar an allen Ecken und Enden sparen muss. Für gewöhnlich wächst man gerade in schwierigen Zeit als Paar zusammen und lernt, auf etwas zu verzichten und schwere Entscheidungen zu treffen. Vielleicht haben Sie davor Angst, die falsche Wahl zu treffen. Dazu sage ich Ihnen, dass Sie Glauben ausüben müssen. Finden Sie eine Frau, die zu Ihnen passt. Seien Sie sich bewusst, dass Sie nicht alle Schwierigkeiten, die Ehe mit sich bringt, vorhersehen können. doch versichere ich Ihnen, dass sich für nahezu alle Probleme eine Lösung finden lässt, wenn Sie einfallsreich sind und alles daran setzen, dass Ihre Ehe funktioniert. Vielleicht bringt es Ihnen auch ein bisschen zu viel Spaß, alleinstehend zu sein. Vielleicht unternehmen Sie luxuriöse Reisen, kaufen ein teures Auto oder sonstiges Spielzeug und genießen mit Ihren Freunden einfach ein sorgloses Leben. Ich bin schon Gruppen von Ihnen begegnet, die gerade etwas unternommen haben und habe mich ehrlich gefragt, warum Sie nicht mit netten jungen Frauen ausgehen. Brüder, es kommt ein Zeitpunkt, an dem Sie ernsthaft über die Ehe nachdenken und sich eine Partnerin suchen sollten, mit der Sie die Ewigkeit verbringen möchten. Wenn Sie Ihre Wahl weise treffen und alles daran setzen, eine gute Ehe zu führen, gibt es in diesem Leben nichts, was Ihnen größeres Glück verschafft. Wenn Sie heiraten, Brüder, werden Sie den Wunsch haben, im Haus des Herrn zu heiraten. Für Sie, die Sie das Priestertum tragen, darf es gar keine andere Option geben. Geben Sie Acht, dass Sie die Eignung für eine Tempelehe nicht einbüßen. Sie können mit der Frau Ihres Herzens eine schöne Zeit verleben und sich dennoch in den richtigen Grenzen bewegen. Nun, Brüder, wende ich mich einem anderen Thema zu, bei dem ich mich gedrängt fühle, darauf einzugehen. In den 3 Jahren, seit ich als Präsident der Kirche bestätigt wurde, bestand meine traurigste und entmutigendste Aufgabe wohl darin, Annullierung von Siegelungen zu bearbeiten. Jeder davon ging eine glückliche Eheschließung im Haus des Herrn voraus, wo ein frisch verliebtes Paar ein neues gemeinsames Leben begonnen und sich darauf gefreut hat, in alle Ewigkeit zusammen zu sein. Doch dann vergingen Monate und Jahre und aus dem einen oder anderen Grund starb die Liebe. Vielleicht lag es an finanziellen Schwierigkeiten, mangelnder Kommunikation, ungezügelten Launen, daran, dass sich die Schwiegereltern eingemischt haben oder daran, dass man sich in Sünde verstrickt hat. Es kann unzählige Gründe geben. In den meisten Fällen jedoch muss es nicht zur Scheidung kommen. Die meisten Anträge auf eine Annullierung der Siegelung kommen von Frauen, die verzweifelt versucht haben, eine gute Ehe zu führen, jedoch die Schwierigkeiten letzten Endes nicht bewältigen konnten. Wählen Sie sorgsam und gebeterfüllt eine Partnerin aus, und wenn Sie geheiratet haben, seien Sie einander zutiefst ergeben. Auf einem kleinen eingerahmten Schild, das ich einmal beim Onkel und einer Tante gesehen habe, stand ein unbezahlbarer Ratschlag. Er lautete: Wähle, wen du liebst, liebe, wen du wählst. In diesem kurzen Spruch liegt große Weisheit. Hingabe und Treue in der Ehe sind absolut unerlässlich. Ihre Frau ist ihr gleichwertiger Partner. In der Ehe ist kein Partner dem anderen über- oder unterlegen. Sie gehen Seite an Seite als Sohn und als Tochter Gottes. Sie darf niemals erniedrigt oder beleidigt, sondern muss geachtet und geliebt werden. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: Jeder Mann in der Kirche, der unrechte Herrschaft über seine Frau ausübt, ist des Priestertums nicht wert. Auch wenn er ordiniert worden ist, werden sich die Himmel zurückziehen, wird der Geist des Herrn betrübt sein, und dann ist es mit dem Priestertum des Betreffenden zu Ende. Ende des Zitats. Präsident Howard W. Hunter hat Folgendes über die Ehe gesagt: Das Rezept für eine glückliche und gute Ehe besteht nicht so sehr darin, den richtigen Partner zu heiraten, sondern dass man der richtige Partner ist. Das gefällt mir gut. Das entscheidende Element einer guten Ehe besteht darin, sich bewusst zu bemühen, seinen Teil ganz zu erfüllen. Ende des Zitats. Vor vielen Jahren gab es in der Gemeinde, über die ich als Bischof präsidierte, ein Ehepaar. Das waren 1080 Mitglieder in der Gemeinde damals, ganz schön viel. Eine große Gemeinde, wirklich. Ich war ein junger Bischof noch dazu. Zumindest gab es da ein Ehepaar, das oft sehr ernste und hitzige Auseinandersetzungen hatte. Also wirklich, wirklicher Streit. Beide beharrten eisern auf ihrem Standpunkt. Nie wollte einer dem anderen nachgeben. Wenn sie gerade mal nicht stritten, hielten sie, ich nenne es mal so, einen vorübergehenden Waffenstillstand. Eines Nachts rief mich das Ehepaar um 2 Uhr morgens an. Beide wollten mich persönlich sprechen, und zwar sofort. Ich kämpfte mich aus dem Bett, zog mich an und fuhr zu ihnen. Jeder saß in einem anderen Ende des Zimmers und sie wollten nicht miteinander sprechen. Wenn die Frau etwas zu ihrem Mann sagen wollte, sagte sie es mir. Er antwortete, indem er zu mir redete. Ich dachte, wie um alles in der Welt können wir dieses Paar wieder zusammenbringen. Ich betete um Inspiration und mir kam der Gedanke, ihnen eine Frage zu stellen. Ich fragte, wie lange ist es her, dass sie im Tempel waren und an einer Siegelungssession teilgenommen haben? Sie gaben zu, dass es schon lange her war. Sie waren ansonsten würdig und hatten auch einen Tempelschein. Sie gingen auch in den Tempel, um für andere Tempelarbeit zu verrichten. Ich fragte sie, wollen wir gemeinsam Mittwochmorgen um 8 Uhr in den Tempel gehen? Wir werden dort einer Siegelung beiwohnen. Wie aus einem Munde fragten sie, wessen Siegelung? Ich antwortete, ich weiß nicht. Wer auch immer an dem Morgen heiratet. Am darauffolgenden Mittwoch trafen wir uns zur verabredeten Uhrzeit beim Salt Lake Tempel. Wir drei gingen in einen der wunderschönen Siegelungsräume. Wir kannten dort niemanden außer Elder L. Ray L. Christensen, der damals, als es dieses Amt noch gab, Assistent des Kollegiums der 12 Apostel, also Generalautorität war. Später wurde er auch noch Tempelpräsident. Elder Christensen war an jedem Morgen eingeteilt, in diesem Raum für einen Bräutigam und eine Braut die Siegelung vorzunehmen. Bestimmt dachten die Braut und ihre Angehörigen, als wir eintraten, das sind wohl Bekannte vom Bräutigam. Die Familie des Bräutigams dachte wohl, wahrscheinlich sind es Bekannte der Braut. Das Ehepaar aus meiner Gemeinde saß auf einer kleinen Bank, etwa einen halben Meter auseinander. Elder Christensen gab dem Paar, das heiratete, einige Ratschläge mit auf den Weg, und zwar auf ganz wunderbare Weise. Er erklärte, wie ein Mann seine Frau lieben solle, wie er sie respektvoll und höflich behandeln und als Herz der Familie ehren solle. Dann wandte er sich an die Braut, wie sie ihren Mann als Familienoberhaupt ehren und ihn in jeder Hinsicht unterstützen solle. Ich bemerkte, dass meine Schützlinge, als Elder Christensen zu Braut und Bräutigam sprach, etwas näher zusammenrückten. Schon bald saßen sie genau nebeneinander. Ich freute mich, weil sie sich beide ungefähr gleich viel aufeinander zu bewegt hatten. Am Ende der Siegelung saß das Paar so eng beieinander, als wären sie die Neuvermählten. Beide lächelten. Wir verließen an jenem Tag den Tempel und nie hat jemand erfahren, wer wir waren und warum wir da gewesen sind. Doch hielten sich meine Freunde an der Hand, als sie durch den Haupteingang nach draußen gingen. Ihre Streitigkeiten waren beigelegt worden. Ich hatte überhaupt nichts sagen müssen. Sie erinnerten sich an ihre eigene Hochzeit und an die Bündnisse, die sie im Haus Gottes eingegangen waren. Sie waren entschlossen, neu anzufangen und sich ab jetzt mehr anzustrengen. Sollte einer von Ihnen, Brüder, Eheprobleme haben, bitte ich Sie inständig, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um die notwendigen Ausbesserungen vorzunehmen. Auf diese Weise können Sie wieder so glücklich werden, wie Sie es zu Beginn der Ehe waren. Wir heiraten im Haus des Herrn für Zeit und alle Ewigkeit. Danach müssen wir uns auch alle Mühe geben, dass es eine ewige Ehe wird. Mir ist bewusst, dass es Umstände gibt, wo eine Ehe nicht gerettet werden kann. Aber ich habe den starken Eindruck, dass es meistens möglich ist und auch sollte. Lassen Sie Ihre Ehe nicht an einen Punkt kommen, wo sie gefährdet ist. Es obliegt jedem von uns, der das Priestertum Gottes trägt, uns in Disziplin zu üben, damit wir über den Wegen der Welt stehen. Es ist jedoch auch wichtig, dass wir ehrenwerte und anständige Männer sind. Unser Verhalten muss tadellos sein. Was wir sagen, wie wir andere behandeln und wie wir leben, all das wirkt sich darauf aus, wie gut wir als Priestertumsträger sind, Männer wie Jungen. Das Priestertum ist eine Gabe von unschätzbarem Wert. Sie bringt die Vollmacht mit sich, als Diener Gottes zu handeln, die Kranken zu segnen und zum Wohle der Familie und anderer zu wirken. Diese Vollmacht reicht bis hinter den Schleier des Todes hinein in die Ewigkeit. Es gibt auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares. Schützen Sie es, hüten Sie es und leben Sie so, dass Sie dessen würdig sind. Meine lieben Brüder, möge Rechtschaffenheit jeden unserer Schritte auf der Reise durchs Leben lenken. Mögen wir heute und immer da würdig sein, die göttliche Macht des Priestertums, das wir tragen, zu empfangen. Möge sie uns ein Segen sein und mögen wir sie ausüben, um anderen Gutes zu tun, so wie er es tat, der für uns lebte und starb, nämlich Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Darum bete ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father's God, now has made
unser geliebter himmlischer Vater. Wir, deine Söhne, die hier zusammengekommen sind und in vielen anderen Orten auf der Erde, sprechen dir unsere tiefe Dankbarkeit aus für den Vorzug, dein heiliges Priestertum tragen zu dürfen. Wir danken dir, Vater, für die Schlüssel, die du wiederhergestellt hast und unserem geliebten Propheten Thomas S. Monson die Hand gegeben hast. Wir danken dir für die Macht, die auf ihm ruht und auf seinen Ratgebern und auf dem Rat der Zwölf. Wir sind dankbar für das Licht und die Wahrheit, die in die Welt hinausgehen von dir, wie sie von deinen Dienern verkündet werden. Wir bitten dich, Vater, dass wir in der Lage sein mögen, Kraft zu schöpfen und erbaut zu werden durch das, was wir hier gehört haben von deinen Dienern an diesem Tag. Damit, während die Welt unsicherer wird und mehr Angst in der Welt herrscht, dass wir in dieser Zeit standhaft bleiben können und unverrückbar, während wir dein Evangelium leben. Im Namen deines Sohnes, unseres Erretters und Erlösers, Jesus Christus. Amen.